Heute zu Gast der Vielseitigkeits-Europameister Jérôme Robinet.
Meine erste 5-Sterne-Prüfung in Lomühl, da habe ich mir die ersten 3 Reiter angeguckt. Das waren Laura Collette, Holly Townend und noch irgendeiner aus der Weltspitze. Die fielen alle 3 runter. Und dann sitze ich neben Andreas Sibowski und weiß, was haben die falsch gemacht? Das gibt einem ja ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, okay, die haben den Fehler gemacht, den machst du nicht. Dann kommst du rüber, dann sagt er, weiß er nicht. Dann wurde ich richtig nervös.
Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Heute mit Christian Kröber. WeHorse ist deine Lernplattform, auf der du täglich Inspirationen, Trainingstipps und das Wissen der besten Trainer bekommst, um gemeinsam mit deinem Pferd jeden Tag besser zu werden.
Hier ist sie, die letzte Podcast-Folge des Jahres, Episode 225. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit hattet, die Ruhe genossen habt, Kraft gesammelt habt für dann ein erfolgreiches Jahr 2026, das ich uns allen wünsche. Auch jetzt an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch. Bevor wir aber dann Richtung Silvester schauen, kommt hier die Podcast-Folge mit Jérôme Robinet. Er ist deutscher 5-Sterne-Vielseitigkeitsreiter und ehemaliger Sportsoldat und der amtierende Mannschafts-Europameister mit der deutschen Equipe. Er zählt aktuell zur absoluten Vielseitigkeitsspitze und neben seiner aktiven Karriere ist er auch Co-Bundestrainer zum Beispiel des U25-Kaders. Und gemeinsam sprechen wir über seinen Aufstieg der vergangenen Jahre, der auch hart erarbeitet ist mit seinem Pferd Black Eyes und über die verschiedenen Facetten, die das ganze Leben als Spitzensportler noch mit sich bringen. Nun steigen wir ein, hier der Podcast mit Jérôme.
Hi Jérôme.
Moin Moin.
Schön, dass du da bist bei uns im Podcast, freue mich sehr. Du bist Vielseitigkeitsreiter. Hast in diesem Jahr erstmalig Goldmedaille auf einem Championat mit der deutschen Mannschaft erritten und du bist Sportsoldat. Bist, glaube ich, wir hatten schon mal eine Sportsoldatin vor vielen Jahren da. Wie wird man eigentlich Sportsoldat?
Ich bin gar kein Sportsoldat mehr. Seit 4 Wochen bin ich raus.
Nein!
Doch! Aber ich war jetzt, deswegen kann man das, ich war jetzt 9 Jahre lang Sportsoldat. Sportsoldat wird man, indem man sich ganz klassisch bewirbt. Du bewirbst dich bei der Bundeswehr, wirst dann von Bundestrainern, werden quasi die Bewerbungen durchgeschaut und das klassische Leistungsprinzip gilt, die Besten werden genommen.
Bewerbung heißt Lebenslauf. Also du hast richtig so ein schönes Dokument ausgearbeitet.
Genau.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich mich bewerben als Sportsoldat bei der
Richtig,
Bundeswehr.
Genau. Am Ende interessiert es ja wahrscheinlich keinen, wie in so Unternehmen auch, in dem einen oder anderen, wie deine Bewerbung ist. Aber das war der erste Moment, wo ich ganz ehrlich eine Bewerbung geschrieben habe. Hat mir gut getan, glaube ich.
War das deine erste und einzige Bewerbung bisher?
Absolut.
Ja. Obwohl, man sagt ja immer bei Bewerbungen, dass eigentlich diejenigen Bewerbungen, die krass rausstechen, die besten sind. Also ich habe letztens irgendwo eine gesehen, wo jemand einfach nur so einen Barcode, den man scannen konnte, drauf gemacht hat. Und hey, scan das mal, wenn du mehr von mir erfahren willst oder so.
Ne? Und dann gehst du drauf.
Ja. Wenn du es halt machst wie alle anderen, dann ist es natürlich langweilig.
Das stimmt. Ich glaube, am Ende, jetzt ist natürlich auch mit ChatGPT, das ist so leicht geworden. Das ist
zu leicht fast.
Ja, und am Ende zählt ja der Effort, den du da reinsteckst. Wenn du siehst, Mann, da hat sich einer Mühe gegeben, der will es wirklich. Aber mit ChatGPT, ich glaube, das kann ich dir jetzt in 2 Minuten so machen.
Also du bist jetzt nicht mehr deutscher Sportsoldat. Wie wichtig war für dich diese Förderung, die ja am Ende auch was sehr, sehr Spezifisches ist, was wir in Deutschland haben, um solche Erfolge zu erreichen, wie du zum Beispiel dieses Jahr errungen hast?
Für mich war es unheimlich wichtig. Ich möchte die 9 Jahre gar nicht missen. Zum einen ist es natürlich einfach, dass du finanziell abgesichert bist, du bist versichert, du hast medizinische Betreuung, wie du sie niemals in der freien Welt da draußen kriegen würdest. Also du hast so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket und es wird gesagt, okay, du konzentrierst dich auf deinen Sport. Und klar haben wir dann eine Grundausbildung gemacht, die eine tolle Zeit war. Du musst dir vorstellen, alle möglichen Sportarten werden da 4 Wochen, bei mir waren es noch 6 Wochen, jetzt mittlerweile 4 Wochen, zusammengesteckt. und militärisch ausgebildet. Das war eine sehr geile Zeit und dann hat man ein Mindestmaß an militärischen Übungen, die du jedes Jahr machen musst. Aber die Förderung kriegst du nirgendwo anders. Und dann bist du natürlich auch durch diesen Standort Warndorf so gut an Bedingungen und vor allem das Wichtigste an ganz, ganz viele gute Trainer gebunden.
Also man muss sagen, Warndorf ist wirklich ein sehr, sehr großer Standort. Nicht nur im Reiten, glaube ich, auch Schwimmen ist ein wichtiger Bestandteil da.
Die Rettungsschwimmer sind quasi auch da und mit denen ist man dann auch zum Beispiel auf einen Gang, kann man sich so irgendwie wie eine Riesen-WG vorstellen. Hast ein großes Gebäude, da hat jeder sein Zimmer.
Weil ihr seid auch in der Kaserne.
Das ist ja tatsächlich, eine Kaserne. Tatsächlich. Also ich bin sehr sozialer Mensch. Also ich bin gerne von Leuten umgeben. Ich habe tatsächlich 4 Jahre in der Kaserne gelebt. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Riesen-WG. Jeder hat sein Zimmer mit Bad. Und dann gibt es eine Gemeinschaftsküche. Da treffen sich alle abends. War, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich mit 18 fällen konnte.
Bist du auch an der Waffe ausgebildet?
Tatsächlich, ja. Also du machst da eine ganz normale Grundausbildung und schießt auch. Ich war erstaunt, wie leicht es ist, mit so einer Waffe zu schießen. Also da kann wirklich jeder Dulli mit umgehen. Ein bisschen erschreckend war es, aber ja, wir haben tatsächlich auch geschossen.
Aber das ist der deutlich kleinere Teil. Es geht im Kern ja um die Sportförderung, ne?
Es geht im Kern um die Sportförderung, aber die Bundeswehr sagt natürlich auch, wir wollen es euch jetzt nicht einfach nur schenken, sondern du bist immer noch Soldat, der einfach freigestellt ist vom Dienst. Und jetzt mal rein theoretisch musst du natürlich als Soldat mit der Grundausbildung zumindest die grundlegenden Dinge des Militärs beherrschen.
Muss man sich da eigentlich richtig verpflichten? Es gibt ja diese 10 Jahre, 12 Jahre und so.
Das ist, wenn du tatsächlich Berufssoldat wirst, aber die Sportförderung wäre eine blöde Sache. Einer ist jetzt einmal gut, hat ein gutes Pferd, hat ein gutes Jahr, hat Glück, kommt rein in die Bundeswehr und würde sich sozusagen lange verpflichten und wäre dann auf einmal, würde diesen Sportfördergruppenplatz für eine lange Zeit besetzen. Es ist so, ich glaube, es gibt insgesamt für alle Sportarten hinweg 700 Sportfördergruppenplätze. Ich glaube, bei den Reitern sind es am Ende 10. Und ja, das kann nicht ausgeweitet werden. Also wenn jemand, es gibt immer Einjahresverträge und Ende des Jahres wird geguckt, gibt es bessere Leute, die rein wollen und müssen wir jemanden vielleicht sogar rausschmeißen. Und so wird das immer durchsortiert und dann gibt es den neuen Jahrgang.
Wie ist Reitsport angesehen? Weil du hast ja dann Kontakt auch mit den ganzen anderen Sportarten. Wie sind so die Reiter innerhalb der ganzen anderen Sportarten angesiedelt?
Gute Frage. Am Ende, wir hatten natürlich irgendwie, also es war geil, dass wir Kontakt mit allen anderen Sportarten hatten, mit allen anderen Sportlern, mit denen du sonst nicht in Kontakt kommst. Und die Reitsportler haben natürlich ein bisschen den Wirt nachgesagt, die können gut feiern. Das ist so das oberste Credo.
Hast du den Ruf auch hochgehalten?
Den Ruf haben wir hochgehalten, aber insgesamt als Truppe. Also nicht nur die Reiter, sondern alle Mann. Und es war witzig zu sehen, bei der Grundausbildung selbst, dass erfolgreiche Sportler an sich, haben so ein gewisses Ego an sich. Und jeder, der da hingekommen ist, hat erstmal gedacht, ich bin der Größte und ich mache hier meine 4 Wochen und die können mir gar nichts. Aber die kriegen es irgendwie hin, alle erstmal ganz klein zu machen. Und daraus dann irgendwie ein Team zu formen. Also ich muss wirklich sagen, nach diesen 4 Wochen haben die es wirklich hingekriegt, dass da alle füreinander eingestanden haben und da ein richtiges Teamgefüge war. Das war so das Hauptding, von dem ich echt beeindruckt war, obwohl ich jetzt, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, ich will nicht sagen, nichts von der Bundeswehr gehalten habe, aber keine Berührungspunkte hatte und auch nie die Überlegung hatte, ich würde gerne Soldat werden, sondern es war rein diese Sportförderung für mich. Und danach aber war ich doch recht beeindruckt und könnte sagen, ich würde es jungen Leuten empfehlen, geht mal zur Bundeswehr.
Ist ja auch gerade, wir nehmen jetzt ja auf, Anfang Dezember 2025 ist ja gerade ein mega aktuelles Thema. Ich glaube, gerade sogar im Bundestag verabschiedet, dass jetzt der, zumindest ist freiwillig und jeder, glaube ich, wird angeschrieben, hey, geh doch bitte zur Bundeswehr, wie so eine Art Freiwilligendienst.
Ja, yeah, also spannende Nummer, aber wie gesagt, vorher, keiner hatte Bock, alle mussten. Also du musst die Grundausbildung machen, damit du diese Förderung erfährst. Und deswegen waren alle, okay, ich sitze meine Zeit hier ab und dann mache ich wieder meinen Sport. Und das hat aber die Leute so zusammengeschweißt und hat wirklich Spaß gemacht. Ja, war ganz interessant zu sehen.
Du kommst ursprünglich aus Hessen, aus Darmstadt und hast in den vergangenen Jahren einen sehr klassischen Weg in den großen Sport quasi genommen, was in den Nachwuchsprüfungen und dann U25-Zeit, U25-Förderpreis etc. Wann war für dich klar, dass du Profi werden möchtest?
Das hat sich echt so entwickelt. Also mit 18, als ich nach Warndorf gegangen bin, war es, okay, keine Ahnung, meine anderen Kumpels gehen reisen. Ich will erstmal reiten. Ich will jetzt weg vom Lernen, nicht direkt studieren, erstmal nur reiten.
Und also du hast ganz normal Abi gemacht?
Genau, ich habe ganz normal Abi gemacht. Und dann ist ja immer so die Frage für einen jungen Menschen, fängst du direkt an zu studieren, eine Ausbildung zu machen oder
irgendwas anderes?
Gehst du reisen?
Ja.
Und das war natürlich, genau, und das war natürlich irgendwie der perfekte, ich will nicht sagen Ausweg für mich, aber so, okay, ich kann einfach nur reiten und verdiene aber Geld, bin weg von zu Hause. Also alle diese Aspekte wurden erfüllt und ja, dann geht es irgendwie Jahr für Jahr weiter und es entwickelt sich einfach daraus, dass wirklich dieses Hobby irgendwann professionell wurde und man gedacht hat, okay, das kann ich mir auch in Zukunft vorstellen als mein Beruf.
Wie ging es dann weiter? Also du hast, oder das ist ja eigentlich der Punkt, wo du dann Sportsoldat geworden bist. Du hast dich quasi informiert, wie kann das gehen? Du hast eine Bewerbung geschrieben.
Genau, ich habe tatsächlich, also die Uniformen sind ja immer sehr präsent.
Ja.
Die stechen ja raus. Und dann habe ich jetzt mittlerweile Freundin, damals eine gute Bekannte gefragt, die damals in der Bundeswehr war, wie ist das und so weiter und so fort. Und hat mir gut gefallen, wie gesagt, habe meine Bewerbung geschickt und bin da aber nicht mit dem Gedanken rangegangen, jetzt bist du die nächsten 9 Jahre in Warndorf, sondern wirklich mit dem Gedanken, das machst du jetzt mal 2 Jahre und dann gehst studieren, was weiß ich. Und ja, aber irgendwie bleibst du dann dabei und ich glaube auch, weil sich alles, oder für mich ist die Pferde, der Reitsport, das tägliche Arbeiten sehr, sehr leicht. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, ich studiere auch noch nebenher. Die Stunden, die ich vorm PC verbringe oder in der Uni verbringe, wie anstrengend die für mich sind und wie viele Stunden ich im Stall und mit den Pferden verbringe. Und das geht irgendwie alles leicht von der Hand, obwohl es zeitmäßig utopisch ist.
Was ja eigentlich ein klares Zeichen ist. Man sagt ja immer Stärken, Stärken. Man soll darin sich weiterbilden und sich verbessern in den Dingen, die dann für einen einfach sind. Das ist ja eigentlich ein Zeichen gegen Studium und für mehr Reiten, Karriere im Sattel ausbauen.
Absolut, aber man hat natürlich auch irgendwie, man probiert ja immer vernünftig zu sein. Deswegen auch das Studium noch. Auch eine Sache, wo ich immer das Gefühl habe, du hast natürlich auch mal schlechte Phasen im Reitsport, wo es nicht so funktioniert und nicht alles zusammenläuft. Und wenn du dann in deinem Leben noch andere Dinge hast, sei es ein Studium, sei es einen großen Freundeskreis, was weiß ich, glaube, das ist wichtig, dass du nicht nur den ganzen Tag Pferde, Erfolge im Kopf hast, sondern dann auch andere Dinge im Leben hast, an denen du dich hochziehen kannst.
Weil das ist natürlich schon so, dass ja am Ende für dich wie so eine Backup-Lösung oder so ein Rückfallnetz. Es gibt natürlich, wenn man jetzt schaut, eigentlich eine super Möglichkeit, komplett in diese Turnierwelt ganz tief reinzugehen. Also jedes Wochenende Turnier, jeden Tag Training, dann hast du Schüler, denen du Training geben kannst. Es ist ja recht simpel eigentlich zu sagen, okay, ich bin gut da drin, das mache ich jetzt und da gehe ich mal so richtig deep rein.
100%, aber ich glaube, man schränkt sich, glaube ich, schnell selbst ein, indem, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Ding und das mache ich und das machst du Tag für Tag. ich glaube, oder ich probiere tatsächlich im Moment irgendwie den Horizont möglichst weit offen zu halten immer. Klar sind die Pferde immer an Prio Nummer 1, die Turniere. Bin aber auch noch als Trainer unterwegs. Sind wir jetzt hier in Salzburg gerade. Habe jetzt hier eine Masterclass gegeben. Also ich probiere schon irgendwie, ja, auch drumherum Dinge mitzunehmen. Auch wenn natürlich im ersten Moment immer im Kopf ist, okay, du könntest jetzt zu Hause sein, du könntest jetzt deine Pferde trainieren und fürs nächste Turnier.
Ist das im Hinterkopf? Also jetzt, auch während wir sitzen, denkst klar. Du, naja, ist es vielleicht hier vergeudete Zeit, warum kann ich nicht zu Hause
natürlich
trainieren? Ist wirklich so?
Also nicht vergeudete Zeit, aber man überlegt natürlich schon immer, weil am meisten Spaß macht es auf dem Pferd. Aber wie gesagt, ich will mich da immer nicht so einschränken, nur reiten, nur Turniere, Woche für Woche für Woche, sondern probiere da irgendwie, ja, wie gesagt, den Horizont relativ weit offen zu halten. Und dann hast du natürlich trotzdem Phasen in der Saison. Also wenn wir wirklich im Sommer sind, dann bist du von Turnier zu Turnier und konzentrierst dich nur aufs nächste Training, dann schränkt sich dein Horizont von ganz alleine wieder ein.
Du hast in diesem Jahr mit der deutschen Equipe, unter anderem zusammen mit Michael Jung, den Europameisterschaftstitel in der Mannschaft erritten in Blenheim. War das für dich so der endgültige Erweckungsmoment, okay, ich bin wirklich jetzt auf Championatslevel in Deutschland angekommen?
Ja, schon irgendwie. Man sieht sich ja nicht ganz oben immer, weil du wächst irgendwie mit deinen Idolen auf.
Wer war das für dich?
Ja, es ist am Ende Ingrid gewesen, es ist Michi Jung gewesen, Sandra natürlich, die da irgendwie 2014 Doppelgold gewinnt.
Sandra Auffahrt.
Ja, Sandra Auffahrt. Dann gegen Ende jetzt natürlich Julia, die dann irgendwie ihre Hochphase hatte oder hat. Du wächst mit den Leuten auf und bist im Amateursport, Jugendsport unterwegs, also weit von denen entfernt. Und dann geht's halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und auf einmal, will nicht sagen, bist du auf einer Ebene, aber bist du auf den gleichen Prüfungen unterwegs, bist gar nicht mehr so weit von denen entfernt. Aber gedanklich ist natürlich irgendwie dieser Abstand zu den Idolen doch immer noch da. Und das war schon so ein Schritt, wo man jetzt sagen konnte, ja, du gehörst zum Championatskader in Deutschland. Du gehörst zum Goldteam in Deutschland, was ja allein für sich schon immer eine Auszeichnung ist, für Deutschland ein Championat zu reiten. Wenn du siehst, was da für Leute um dich herum sind. Ja, aber das muss man mental auch, glaube ich, so ein bisschen verarbeiten. Sei denn, du hast ein riesengroßes Ego, dann sagst du vielleicht, ja, habe ich kommen sehen, aber ist ein langer Weg.
Ist das denn mental über die Zeit, dass man sagt, okay, ich habe mich jetzt gewöhnt, dass ich jetzt regelmäßig auf den ganz großen Turnieren bin, das ist für mich jetzt nichts Neues. Du warst wahrscheinlich in Aachen dieses Jahr auch bester Deutscher. Dass du einfach so auch diese steigende Medienaufmerksamkeit einfach dich darüber ranführt? Oder sitzt du zu, oder hast du einen Mentalcoach, mit dem du Dinge durchbesprichst?
Nee, es fällt einem ja meistens immer rückwirkend auf. So, natürlich, medial wird es immer mehr. Du bist, wie gesagt, nah dran an den guten Leuten, bist auch mal davor. Das fällt dir vor allem rückwirkend auf. In dem Moment selbst oder gerade davor sieht man sich erstmal, ich will nicht sagen darunter, aber man hat schon irgendwie noch einen gewissen Respekt vor seinen Idolen.
Aber am Ende bist du ja mit denen auf Augenhöhe und musst ja dann mit einem Teamkollegen wie Michi Jung, es geht ja auch darum, wer startet an welcher Position, geht man zusammen den Kurs ab. Am Ende ist es ja total auf Augenhöhe.
Absolut, absolut. Das ist auch tatsächlich sehr interessant. Auch Michi, der ja alles gewonnen hat, besser geht's nicht. Und selbst der fragt noch mal nach auf so eine Europameisterschaft. Wie war dies, das, jenes? Also auch der ist nicht im Kopf so, dass er sagt, ich weiß alles besser als ihr. Sondern das war wirklich interessant, wie viel er uns geholfen hat, aber wie viel Feedback wir ihm vielleicht auch noch geben konnten.
Mit deinem Pferd, mit Black Eyes, euch verbindet schon eine sehr lange Partnerschaft. Was charakterisiert Black Eyes für dich?
Benny, wie er im Stall genannt wird, ist steht sehr über den Dingen. Ist ein unheimlich intelligentes Pferd, der auch, wenn man ihn im Stall so sieht, eine unheimlich weise Ausstrahlung hat. Der macht keine komischen, unüberlegten Sachen, der erschreckt sich nicht irgendwie. Also man hat wirklich das Gefühl, der ist einfach schlauer als alle anderen. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus, dass er so ein intelligentes Pferd ist. Und ja, unser Weg ging jetzt schon richtig lange, irgendwie immer weiter bergauf. Auch das muss man wirklich sagen, das ist krass, wie dieses Pferd Jahr für Jahr immer besser wurde, durchgängig abgeliefert hat, wirklich einen noch nie im Stich gelassen hat. Das ist ziemlich einmalig.
Was am Ende auch Hand in Hand geht mit deiner Entwicklung. Ihr habt euch ja gemeinsam auch auf dieses Level entwickelt.
Absolut, absolut. Er hat, glaube ich, mich geprägt. Ich habe ihn geprägt. Wir sind da einfach ein richtig gutes Team geworden. Ich habe schon gesagt, es ist erstaunlich, wenn ich jetzt vor so einer Europameisterschaft ins Gelände reite, bin ich null aufgeregt, weil ich mir genau, wenn ich vorher so den Kurs durchgehe, ich kann mir schon genau vorstellen, wie, wo, was, in welcher Situation passiert. Und weil ich ihn einfach so gut kenne und er mich so gut kennt. Und ich sag mal, 95% passiert dann auch genauso, wie ich es mir vorher im Kopf ausmale. Also das ist schon freaky irgendwie, dass man das so vorhersagen kann.
Also du gehst ja quasi vorher die Strecke ab. Ich glaube, ihr fahrt häufig so mit dem Fahrrad oder mit irgendwie so einem E-Bike oder so, ne? Aber die wichtigsten Ecken, die guckst du dir dann ganz genau an. Und die hast du dann auch vorm inneren Auge, weil es ja schon ein sehr, sehr langer Kurs dann am Ende ist. Aber du gehst quasi alles mental einmal vorher durch.
Ja, ja, also du hast wirklich alles vorm inneren Auge. Von der Startbox bis ins Ziel. Auch normale Füllsprünge. Du weißt ganz genau, wo willst du, ich sag mal, welchen Weg, wie in der Formel 1, ist der kürzeste für dich, ist der beste für dein Pferd, willst du vorm Sprung wenden, nach dem Sprung wenden. Das sieht immer so aus, als ob wir da 10 Minuten random in der Gegend rumreiten, aber da ist wirklich jeder Galoppsprung richtig gut geplant. Und wie du sagst, du hast einfach vor deinem inneren Auge, wie du was machen willst. Und irgendwann, wenn man es ganz, ganz oft gemacht hat mit seinem Pferd, kann man sich da wirklich, hast du genau dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, wie es passieren wird. Also, wo landet der? Dann macht er den ersten Galoppsprung so, wie er ihn immer macht. Dann machst du dies, das, jenes, damit du so dahin kommst. Also irgendwann kann man sich genau vorstellen und es genau nachfühlen. Und das ist für mich spannender, oder was ist spannender, aufregender, ein fünfjähriges Pferd zum ersten Mal Geländepferde A zu reiten. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann.
Weil du nicht weißt, wie das Gefühl
haben wird. Genau, du kannst dir null vorstellen, was macht die jetzt. Guckt die da, läuft die einfach drüber, ist die schnell, langsam. Du kannst dir halt gar nicht vorstellen, kannst dich nicht reindenken. Und das gibt dir so eine Unsicherheit. Und ja, ist irgendwie paradox, aber auch spannend.
Du sagtest gerade, 95% in so einem Kurs kommt dann wie geplant. Was ist mit den anderen 5%?
Ja, Geländereiten ist am Ende auch manchmal intuitiv. So, das ist das Wichtigste, was wir auch immer wieder gerade von unseren Geländetrainern gesagt bekommen. Klar, wir kennen unsere Pferde gut, aber irgendwo stolpert man mal, kommt ein bisschen von seiner Ideallinie ab, irgendwas. Und dann darfst du natürlich nicht nur Plan A im Kopf haben und sagen, es muss jetzt aber so, sondern dann ist dein Gefühl, deine Intuition, darauf musst du dann vertrauen. Und da gibt es auch mal 1, 2, 3 Sprünge, die so sind. Deswegen, du darfst dich nicht versteifen auf, es geht nur diesen einen Weg, sondern es gibt diesen einen Weg und der funktioniert auch sehr oft, aber es gibt auch immer einen Moment, wo es irgendwie kurz anders ist und dann musst du halt einfach intuitiv richtig reagieren.
Ist ja auch fast nicht trainierbar.
Nö, gar nicht.
Also es ist ja am Ende das reiterliche Können, das reiterliche Talent, das dir in die Wiege gelegt ist, dass du in dem Moment schalten kannst und sagen kannst, okay, ich bin jetzt zwar, gibt ja die berühmte Oh-Shit-Position, zum Beispiel von Chris Bartle, wo man dann wirklich hinten drin hängt, Zügel lang, dann musst du irgendwie wieder aufnehmen und weiter. Das ist rein Intuition.
Am Ende ist es Intuition, ja. Und du siehst Leute, die sich auf einen Plan versteifen, Da geht es oft schief. Und sehr, sehr gute Reiter, wie gesagt, die kriegen fast alles so hin, wie es sein soll. Aber da gibt es immer mal den Moment, wo es gerade nicht so ist. Und dann musst du halt richtig sitzen, musst du dein Pferd ausbalancieren, musst vielleicht doch mehr treiben, als du dir vorher überlegt hast. Und wenn du da in dem Moment festgefahren bist und nur deinen einen Weg hast, dann funktioniert es nicht.
Hattest du, weil du eben sagtest, dass du vor so einem schweren Gelände nicht aufgeregt bist, bei einer Geländepferde A, vielleicht wegen des unterschiedlichen Gefühls viel, viel mehr aufgeregt, hattest du jemals Momente, wo du dachtest, boah, das ist ein krasser Kurs, weil wenn ich habe vor Jahren mal Lohmühlen abgegangen, da habe ich gedacht, also bis ich da rüber reiten würde, da würde mich keine 10 Pferde drüber kriegen.
Also,
und ihr kachelt da mit richtig Speed drüber. Ist es einfach Furchtlosigkeit, die auch da mitschwingen muss oder einfach dieses positive Gefühl?
Das ist, ich glaube tatsächlich, dieses positive Gefühl und die vielen guten Erfahrungen. Sagen immer ja viele Leute, boah, das würde ich mich nicht trauen. Mhm. Aber du fängst ja wirklich, als Kind fängst du irgendwie bei 60 Zentimeter an. Und dann arbeitest du dich immer weiter nach oben. Das ist wie wenn wir jetzt durch einen 1,60 Meter Parcours gehen, dann würden wir auch sagen,
schwierig.
Da würde ich nicht dagegen rein. Aber du fängst halt, du arbeitest dich ja irgendwie nach oben. Und deswegen wird es Normalität. Aber ich habe tatsächlich meine erste 5-Sterne-Prüfung in Lohmühl. Ich bin eigentlich nicht aufgeregt. Aber da habe ich mir die ersten 3 Reiter angeguckt. Und das waren Laura Collett, Holly Townend und noch irgendeiner aus der Weltspitze.
Also absolute Weltspitze.
Also wirklich die Top 10 der Welt.
Ja.
Und die fielen alle 3 runter.
Oh.
Und da sitzt man immer so mit allen Reitern im Zelt zusammen. Und dann habe ich...
Guckt man ja auf Monitor.
Genau, guckt man auf Monitor. Also gibt es viele verschiedene Monitore, damit man wirklich alles sieht. Und dann sitze ich neben Andreas Sibowski und denke, okay, der Mann, der ist erfahren, der weiß, der hat es schon 100 Mal gemacht. Was haben die falsch gemacht? Weil das gibt einem ja ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, okay, die haben den Fehler gemacht, den machst du nicht, dann kommst du rüber, dann sagt er, weiß er nicht. Eigentlich haben die nicht viel falsch gemacht.
Ja.
Dann wurde ich richtig nervös.
Da wurdest du dann wirklich nervös?
Ja, dann wurde ich richtig nervös, weil es ist natürlich schwierig zu verarbeiten, wenn sehr, sehr gute Leute, wo man jetzt nicht sagen würde, man kann es besser, nicht viel falsch machen und es geht trotzdem schief. Da musst du jetzt erstmal was Positives rausziehen und sagen, ich krieg's aber besser hin.
Aber man muss ja dann in dem Moment, wo das Signal ertönt, los, musst du es ja abschütteln.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ich bin dann so lange geblieben, bis der Erste es gut geschafft hat. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Zelt und hab mir dann in meinem Kopf gesagt, guck,
es ist menschlich möglich.
Es geht doch.
Es ist menschlich möglich. Ja, geschafft einer.
Guck. Also, es geht doch wunderbar. Mach's einfach genau so und dann ist kein Problem. Aber da stand ich wirklich zum ersten Mal, dass ich irgendwie draußen stand und bisschen am Zittern war. Aber das geht dann auch wieder alles weg. Und wie gesagt, über die Erfahrung wird das natürlich immer weniger.
Jetzt merken wir auch hier im Gespräch, wir sprechen sehr viel über das Geländereiten, was ja eines von 3 Teildisziplinen am Ende der Sportart Vielseitigkeit ist. Welchen Stellenwert für dich ganz persönlich haben Dressur und Springen im Vergleich jetzt auch zum Geländereiten?
Am Ende ist natürlich der meiste Spaß ist Geländereiten und es ist und bleibt quasi das Herzstück des Ganzen. Die meiste Arbeit fließt tatsächlich in die Dressurarbeit und in die Springarbeit, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, sonst wird es auch nicht gehen, weil einfach tägliche Arbeit ist genau das. Und auch da tatsächlich ist man da relativ, oder war ich früher mal relativ aufgeregt, weil man natürlich irgendwie, du hast diese eine Chance. Und wenn du einen Fehler hast, weil du einmal einen Fehler gemacht hast, also eine Stange fällt, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast, dann ist quasi schon vorbei mit den ganz vorderen Platzierungen. Es ist ja einfach sehr, sehr nah zusammengerückt alles. Und es hat einen großen Stellenwert, macht mir auch sehr viel Spaß. Aber auch da muss ich sagen, bin ich, glaube ich, entspannter geworden. Einfach dadurch, dass ich Situationen oft erlebt habe, viele in positivem Sinne Drucksituationen hatte weil man irgendwie als Letztes ins Springen geht oder Null reiten muss, damit man eine Goldmedaille gewinnt und so weiter und so fort. Das prägt einen schon.
Und die Dressur ist ja am Ende schon, finde ich, wenn ich jetzt so ein Vielseitigkeitsturnier verfolge oder auch jetzt die großen Championate, denke ich immer, ohne eine gute Dressur ist die Messe ja auch gelesen.
Absolut, absolut. Das Niveau ist so krass gestiegen, dass das Blöde am Dressurreiten ist ja, und das merke ich auch immer wieder, du kannst ja eigentlich fast nie zufrieden sein.
Nein.
Es geht immer noch mal besser.
Es geht nur um Fehlerminimierung.
Ja, genau. Es geht immer noch mal ein bisschen. Das hätte noch ein bisschen schöner sein können. Und da wäre noch dies drin und da das. Also ich bin sehr perfektionistisch und ich habe da auch was über für. Aber ich habe auch gemerkt, eigentlich nach jeder Dressur, man ist jetzt nicht genervt oder so, aber du denkst nicht, oh, das war aber toll und das war toll, sondern du denkst erstmal so, das hätte noch ein bisschen besser sein können und das hätte noch ein bisschen besser sein können. Ja, das ist so ein bisschen Dressurreiten.
Ne? Ja, weil Dressurreiten ist ja am Ende ein Fehlersport. Also wer kann die Anzahl der Fehler minimieren oder fast auf null führen? Weil du musst ja eigentlich von 100 runterrechnen. Also wenn man jetzt im Prozent, ja, jetzt bei euch ja nochmal ein bisschen anderen, das andere Modus vom Rechnen her, aber du bist bei 100% und von da rechnest du ja runter, wie tief fällst du eigentlich und was der höchste Punkt, den du erreichen kannst.
Hat auch schon so einen negativen Touch drin.
Ja, ein bisschen schon, aber...
Nein, aber das ist einfach so, im Parcours oder im Gelände, da machst du auch mal kleine Fehler, aber wenn du es im Großen und Ganzen richtig machst und eine Nullrunde drehst und schnell bist, dann kann man damit, weißt du, dann hat man da so einen Haken dran gedanklich und Dressurreiterei ist, aber das ist halt natürlich, das macht auch dieses Perfektionistische aus und macht dann auch einfach Spaß,
ja,
weil da geht's immer weiter, da kannst du immer noch ein bisschen besser.
Ja, am Ende die Unforced Errors, würde man im Tennis sagen,
ja,
die muss man runterholen.
Genau.
Wo ist dein persönliches Ziel? Hast du sportliche Ziele? Wie definierst du für dich Erfolg?
Ich habe sportliche Ziele. Natürlich, Medaillengewinn für Deutschland ist, glaube ich, on top. Ich konnte mir jetzt wirklich Kindheitsträume erfüllen mit Benny. Ich durfte vor 3 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal in Aachen an den Start gehen. Dieses Jahr wirklich in Badminton an den Start zu gehen. Wir haben letztens, ich weiß nicht wer, meine Schwester oder meine Mutter hat irgendein Interview rausgesucht, was ich mal in der lokalen Zeitung bei mir gegeben habe, als so 15, 16
das
war.
Das Darmstädter Echo.
Ja, das Darmstädter Echo, genau. Oder der Griesheimer Anzeiger, eins von beiden war es. Und da waren tatsächlich meine Kindheitsträume, waren Aachen, Badminton und einen eigenen LKW haben. Und alle 3 Sachen habe ich. Also es ist wirklich, und man hat ja immer das Gefühl, es geht noch besser und es geht noch weiter. Aber mit diesem Artikel von meinem 16-jährigen Ich, habe ich dann so gemerkt, boah.
Bist schon weit gekommen.
Wir haben echt was hingekriegt.
Ja.
Und das war auch irgendwie schön zu sehen. Und Erfolg definieren an sich, gute Frage. Also klar, der sportliche Erfolg ist sehr wichtig für mich, geht aber nicht über jeden Preis. Also mir macht es auch einfach Spaß, wenn es schön aussieht, wenn es harmonisch ist, wenn du das Gefühl hast, das ist schon irgendwie so eine richtige Symbiose. Und da gibt es, glaube ich, richtig viele sehr, sehr gute Beispiele im deutschen Reitsport, gerade auch Springsport ist Vielseitigkeit, Dressur, wo du sagst, das ist nicht nur erfolgreich, sondern es ist auch einfach richtig schön und da mag ich zuschauen, das gefällt mir. Deswegen, das ist, glaube ich, Erfolg, ja, aber ja, das gehört für mich dazu.
Wie siehst du Entwicklungen im Sport, wie jetzt zum Beispiel, dass nur 3 Reiter bei Olympia reiten dürfen? Wie siehst du es als Athlet?
Ja, als Athlet ist es natürlich ärgerlich, aber ich glaube, das ist auch wieder das, wenn ich sage, okay, ich probiere mich immer so ein bisschen rauszuziehen und das große Ganze zu sehen. Am Ende muss probiert werden, den Reitsport olympisch zu halten. Da gibt es für alle Sportarten zusammen irgendwie, sagen wir mal, Regeln oder Ideen, die dann für alle umgesetzt werden sollen. Und ja, im Reitsport war es jetzt, oder insgesamt war es dann jetzt halt auch einfach, dass der IOC gesagt hat, okay, wir wollen mehr Nationen haben und jede Sportart an sich muss darauf irgendwie reagieren. Und deswegen nur mit der Sportlerbrille aufgesetzt, natürlich Quatsch, weil die europäischen Nationen einfach die stärksten Nationen sind und die auch zu Olympia gehören. Aber wir sehen es jetzt bei der Fußball-WM. Es tendiert halt alles dazu hin, alles wird globaler. Und ja, dann muss man sich da auch vielleicht anpassen, muss dann auch den Weg mitgehen. Rein sportlich gesehen ist es nicht sinnvoll.
Aber glaubst du, dass es eine Taktik, dass sogar Einfluss auf die Leistung haben könnte? Weil gerade in dem Moment, wenn du nur drei Reiter hast und einer fliegt raus, bist du ja komplett als Mannschaft raus. Geht man weniger Risiko als Reiter? Also jetzt warst du nicht in der Situation, aber könntest du dir das vorstellen?
Ganz und gar nicht. Die Taktik hat sich komplett geändert. Also das hat wirklich alles, oder nicht alles, aber ganz, ganz viel geändert. Früher gab es den klassischen Pathfinder, wie man ihn nennt, also der erste Mannschaftsreiter. Den gibt es immer noch bei EM und WM. Der ist nicht unbedingt der, der jetzt vielleicht die Einzelmedaille gewinnt, aber der bringt ein erstes sicheres Ergebnis. Der ist meistens ein sehr gutes Geländepaar, was ein erstes sicheres Ergebnis bringt und Aufschlüsse über den Geländekurs gibt. Und der fällt weg, weil jetzt sozusagen so ein bisschen die Devise ist, zumindest in so großen Nationen wie Deutschland, England und Co., drei Reiter, die eine Einzelmedaille gewinnen können. Wir haben es jetzt...
Das ist Attacke für alle.
Attacke für alle. Wir haben es jetzt in Paris gesehen. Christoph stolpert da blöd, steht nebendran.
Christoph Wahler, der unglücklich zusammengestürzt ist.
Und der dreht 15 Nullrunden vorher und hat dann da Pech. Und das passiert Michi Jung vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft. Das ist allen schon mal passiert. Sprich, du kannst es einfach nicht mehr kalkulieren. Und deswegen ist die Devise Einzelmedaille, go, jeder probiert's. Und wenn es dann natürlich passt, gewinnen wir auch eine Mannschaftsmedaille. Aber wenn einer unglücklich irgendwas ist, kann ja auch mal sein, dass irgendeiner verletzt sich oder irgendwas passiert, dann ja, ist die Mannschaftsmedaille so weg.
Es gibt ja auch immer wieder noch weitere Reformversuche, will ich gar nicht sagen, aber zumindest, dass man den vielseitigen Sport nochmal anders anfasst, dass man nicht sagt, dass diese Dreiteiligkeit aus Dressur, Gelände und Springen, dass man das einfach auch eingänglicher macht, weil es ja auch gerade bei Olympia ein riesen logistischer Aufwand ist und so weiter. Wie stehst du so zu diesen Reformversuchen, die es immer mal wieder gibt? Ist ja jetzt gerade nicht akut, aber es kommt ja immer wieder aufs Tableau.
Ja, es ist glaube ich, genau das Gleiche wie Olympische Spiele. Man ist ja immer in seinem Ist-Zustand, der ist ja sehr komfortabel. Damit kann man sich gut, da kann man sich gut anpassen und da stellst du dich ein drauf und den findest du dann auch irgendwann gut, weil du hast dich irgendwie drauf eingestellt. Wir haben ja viele Reformen in den letzten Jahren schon gehabt, ob es dann vielleicht auch nur der Dressurkoeffizient ist, der vorher 1,5 war und jetzt ist er nur noch 1. Das hat den Sport komplett verändert, weil jetzt auf einmal die Geländezeit vor allem und der Fehler im Parcours alles entscheidend ist. Das war früher nicht so. Und im ersten Moment sind alle dagegen, aber dann macht es den Sport vielleicht doch spannender. Oder du musst dich neu drauf einstellen. Es ändert die Regeln des Sports. Aber wer sich nicht weiterentwickelt oder zumindest es nicht probiert, du kannst ja auch Sachen probieren und sagen, Leute, das ist nicht. Das stampfen wir wieder ein. Haben wir auch schon bei ganz vielen Sachen gesehen. Oder das müssen wir nochmal anpassen. Aber wenn du probierst, durch bei deinen alten Regeln zu bleiben, dann wirst du uninteressant und fliegst raus.
Hier im Ujas Podcast haben wir 4 Fragen, die jedem Gast blühen. Natürlich auch dir, Jérôme. Und Frage Nummer 1 ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
Ich habe irgendwann mal im Podcast von meiner Schwester gesagt, es lohnt sich nicht, schlechte Laune zu haben. Das wird mir immer vorgehalten, wenn ich schlechte Laune habe.
Ja, familieninternt, das ist ganz toll.
Aber tatsächlich ist das wirklich so eine Sache. Ich probiere wirklich einfach sehr, sehr positiv durchs Leben zu gehen, aus vielen Sachen was Gutes zu ziehen, wo man es vielleicht auch erstmal nicht sieht. Also ich kann dir jetzt nicht einen Spruch sagen, aber das ist wirklich so. Oder vielleicht, wenn es der Spruch sein müsste, dann es lohnt sich nicht, schlechte Laune zu haben.
Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
Ja, am Ende natürlich meine Eltern. Die haben mich dahin gebracht, die haben mich nachhaltig geprägt. Meine Mutter und mein Vater, meine Mutter mehr im Dressurmäßigen in der Ausbildung, mein Vater, der, glaube ich, diese Passion fährt, auch mit Züchten und einfach, der lebt einfach dafür. Das haben die mir mitgegeben. Und dann sicherlich eine Ingrid Klimke, wo man die schon in jungen Jahren kannte, zu der ich immer sehr aufgeschaut habe, zu der ich sehr aufschaue, die, glaube ich, nicht nur Sport und Erfolg, sondern dieses ganze Drumherum ums Pferd auch vereint. Ich glaube, die hat mich sehr geprägt. Und dann lasse ich mich auch gerne von Richard Vogel und Co. inspirieren.
Ja? Guckst du da hin, so Richard Vogel und?
Ja, ja, absolut. Ich fand seinen Aufstieg überragend, weil normalerweise sagst du im Reitsport ja, dass das alles sehr, sehr langwierig ist und du musst dich da hocharbeiten und dann vergehen viele, viele Jahre und bis du dann da wirklich on top bist, bist du dann auch irgendwie mindestens mal 30 und er hat die Regeln irgendwie anders gespielt und ging da durch die Decke und
ja, wirklich unglaublich hart arbeitet. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so hart arbeitet
absolut,
im Sport wie Richard
Vogel. Absolut, aber ich glaube, es gibt auch viele andere Leute, die hart arbeiten, aber die so Restriktionen im Kopf haben. Mhm. Und gefühlt, er hat's ausgehebelt. Er hat's einfach gemacht. Und das fand ich super geil.
Ja, bin ich beeindruckt, das stimmt wirklich. Und wie er das Ganze aufgebaut hat und wie er einfach gefühlt auf jedem großen Turnier der Welt innerhalb von 2 Tagen ist.
Das ist jetzt aktuell.
Genau. Klar.
Aber ich fand wirklich diesen Weg, also nach den Baerbaum Stables, wo man ja im ersten Moment denkt, da sind doch schon so viele Leute hochgekommen. Warum geht er da jetzt weg? Und dann geht er da weg und es wird noch viel besser. Das fand ich tatsächlich inspirierend. Ja. Das hat mich richtig abgeholt.
Dann Frage 3. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
Fühlt euch rein in euer Pferd. Es gibt ja viele Wege führen da nach Rom irgendwie. Es ist nicht so, dass es... Natürlich gibt es die deutsche Reitlehre. Und an der kann man sich auch gut lange hangeln. Aber man sieht auch immer wieder... Am Ende ist es die Symbiose, ist es die Paarung, die es ausmacht.
Ja.
Und es ist nicht, du drückst den Knopf und dann geht's so oder du hast die Hand so und dann geht's so, sondern es ist das Gefühl für den Moment, es ist das Gefühl für das Pferd und das ist das Wichtigste beim Reiten. Und darauf muss man sich einlassen.
Und dann zum Schluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich.
Mein ganzer Tag.
Von morgens bis abends.
Von morgens bis abends. Und es fühlt sich leicht an. Das ist das Beste daran.
Schön. Lieber Jerome, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Und weiterhin Hals und Beinbruch.
Merci.
Ciao. Das war's vom WeHorse Podcast für das Jahr 2025. Ich darf Danke sagen. Danke an euch, dass ihr so treue Hörer wart. Danke an unsere Gäste. Danke auch an mein Team, das hier das Ganze großartig unterstützt. Insbesondere Gloria Alter, die diesen Podcast immer schneidet und produziert. Auch im nächsten Jahr gibt es fantastische Folgen von uns. Einige sind auch schon in Planung. In 2 Wochen dann die nächste Folge vom WeHorse Podcast. Euch allen
einen guten Rutsch, einen guten Start in 2026 und wir sehen uns auf der anderen Seite.